MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Sie hören das MKR. Schön, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Ich hoffe, Ihre Nase läuft nicht so wie meine. Es ist ja kein Wunder, dass bei dem Wetter gerade gefühlt jeder rumschnieft. Und richtig besser wird's die kommenden Tage ehrlich gesagt auch nicht. Gegen das erste Halskratzen gibt's natürlich Hausmittel wie Salbeitee oder Ingwer. Aber einmal im Jahr auch einen ganz besonderen Segen. Den Blasius-Segen. Pfarrer Stefan Maria Huppertz aus München.
Da gibt's die schöne Legende, dass mit Blasius zusammen ein junger Mann im Gefängnis war, der eine Fischgräte verschluckt hat. Also wie der damals im Gefängnis an den Fisch gekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber zumindest sagt die Legende, er sei an dieser Fischgräte fast erstickt. Und auf das Gebet des heiligen Blasius hin habe sich diese Fischgräte gelöst. Und daher wird Blasius mit dem Hals und allem, was damit zusammenhängt, in Verbindung gebracht.
Ja, Blasius hat heute Gedenktag. Deshalb gab es am Wochenende auch in vielen Kirchen den Blasius-Segen. Für alle, die ihn verpasst haben oder denken, doppelt hält besser. Bitte jetzt kurz innehalten.
Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Blasius bewahre dich der Herr vor aller Krankheit des Leibes und der Seele. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Stefan Maria Huppertz aus dem Pfarrverband München-West. Und im Gegensatz zu den Mittelchen aus der Apotheke kommt der Segen natürlich auch ohne Risiken und Nebenwirkungen. Heute macht sich Pfarrer Rainer Maria Schießler ein paar Gedanken über die Bedeutung von Maria Lichtmeß bzw. die Darstellung des Herrn. Wie sehen wir Gott heute eigentlich? Und warum sind Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten in seinen Augen mittlerweile fast verschmolzen?
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Mit dem lieben Heiland ist es eben nicht getan, würde ich als Thema ausgeben für dieses Fest Maria Lichtmeß oder wie wir sagen, Fest der Darstellung des Herrn, das uns noch einmal am 2. Februar in die längst der Vergangenheit angehörenden Weihnachtszeit zurückversetzt. Über die Kindheit und Jugendzeit Jesu gibt's ja nur diesen einzigen Satz im Evangelium, der da lautet, er wuchs heran und wurde kräftig, Gott erfüllte ihn mit Weisheit und sein Segen ruhte auf ihm. Als 12-Jähriger im Tempel in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten steht er für die damaligen Verhältnisse etwas Herausragendes, bereits an der Schwelle zum Erwachsensein. Pubertäres Verhalten gab's vor 2000 Jahren dann offenbar doch. Jesus achtete nicht auf die Sorgen seiner Eltern, so sehr beschäftigte ihn die neue Welt, die er im Tempel zu Jerusalem antraf. So wichtig war ihm die Auseinandersetzung mit den religiösen Koryphäen seiner Zeit. Sein gänzliches Loslassen von der Familie vollzog sich dann später, als Jesus 30 Jahre alt war. Die Reaktion seiner Sippe auf diese Trennung sollten wir nicht überhören. Sie wollten ihn mit Gewalt nach Hause holen, in der Überzeugung, er sei verrückt. Noch heute gibt es Christenleute, die Jesus nach wie vor lieber nur in Windeln sehen, als ein handsames Kind, das zu nichts anderem herausfordert, als zu einer sentimentalen Frömmigkeit. Dann ist auch der liebe Gott nicht mehr weit. Eine Einstellung, die ein Mystiker namens Meister Eckhart vor 800 Jahren bereits zu der Feststellung trieb, manche möchten Gott lieben, wie man eine Kuh liebt. Das wäre dann ein Markten mit Gott, um tausendfach zurückzubekommen, was man eingesetzt hat. Solche frommen Rechenarten gibt es genug, Gott wird ganz klein gemacht, zum täglichen Gebrauch hergerichtet, Gott wie eine bequeme Formel auf dem Bücherbrett des Lebens stets zur Hand und selten gebraucht, bezeichnet es der schwedische Politiker Dag Hammarskjöld. Doch zurück zum Festtag. Die historisch sichtbare Gestalt Jesu bleibt uns verborgen. Weder Maria und Josef, weder Hanne noch Simeon verraten uns etwas von seiner Größe, seiner Haut, Haar oder Augenfarbe. Das ist auch gut so, meint wieder Meister Eckhart. Gott ist ganz allgemein Mensch geworden, für jeden Mann und jede Frau. Also ist bei seiner Menschwerdung jeder Mensch gemeint. Hautfarbe, Rasse, Herkunft spielen keine Rolle. In jeder Geburt wird seither die Zuwendung Gottes zu uns Menschen sichtbar. Unseren Tod können wir dann eher als unsere Hinwendung zu Gott verstehen. Und so dürfen wir auch den Tod Jesu sehen. Nicht als ein Opfer, sondern als die vertrauensvolle Hingabe, die auch wir uns wünschen sollten. In solchen Gedanken könnten wir uns jetzt eigentlich schon einüben. Also, wenn dieser Tag Maria Lichtmess am 2. Februar, an dem früher die Weihnachtszeit erst zu Ende ging, schon Darstellung des Herrn heißt, dann gilt es doch sicher auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir Jesus mit unseren Augen sehen. Sicherlich noch einmal anders als ein Simeon und eine Hanna. Aber auch hier ist die Gefahr groß, dass wir uns an ihn so gewöhnt haben wie an Wasser und Brot. Und sein Un- und Außergewöhnliches, sein Anstößiges und Anstoßendes darüber hinaus vergessen. Mit dem lieben Heiland ist es aber eben nicht getan. Selbst wenn wir nach wie vor die gewichtigen Daten im Kirchenjahr feiern, längst sind Weihnachten und Ostern doch irgendwie zusammengefallen. Längst hat der Pfingstgeist alle Tage des Jahres miteinander verbunden. Denn es geht immer um Aufbruch und Vollendung. Das Schöne am Kirchenjahr ist, wir können das heilige Spiel täglich neu beginnen. Ein Spiel, das uns jeden Tag sagt, Gott ist in mir und ich bin in Gott. In diesem kurzen Satz ist der ganze christliche Optimismus verborgen, der uns alle Prüfungen und Widerwärtigkeiten des Lebens zu überwinden hilft. Das Grundvertrauen also, das Jesus schon als Kind auf seinem Weg mitbekam, Gott erfüllte ihn mit Weisheit und sein Segen ruhte auf ihm. Dieses Wort gilt zum Glück uns allen. Das aber fordert uns heraus. Ganz im Sinne dessen, was Thomas Merton, Mystiker und Widerstandskämpfer gegen den Vietnamkrieg, sagt. Frag mich, wofür ich lebe, und frag mich, was nach meiner Meinung nach mich abhält, völlig für diese Sache zu leben, für die ich leben will. Ich wünsche uns eine gute Woche und viel Geduld, wenn Sie jetzt wirklich endgültig den Christbaum aus Ihrem Wohnzimmer räumen.
Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder hier an selber Stelle, jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr als 70 Stunden, so viel Zeit verbringen zwischen 16- und 18-Jährige pro Woche im Internet. Das Netz ist einfach einer der zentralen Orte, wo das Leben junger Menschen stattfindet. Mit seinen schönen Momenten, aber auch mit allem, was belastet. Rund ein Drittel aller Jugendlichen in Deutschland hatte schon mal Suizidgedanken. Bei U25, einer Online-Beratung der Caritas, können Jugendliche mit Jugendlichen reden. Mein Kollege Willi Witte weiß mehr.
Ein grüner Kreis leuchtet auf dem Bildschirm. Ein gutes Zeichen für jeden, der auf der Homepage von U25 landet. Er zeigt, ein Berater steht zur Verfügung. Neue Klienten können sich anmelden und per E-Mail Kontakt aufnehmen. Die 25-jährige Letizia ist eine von deutschlandweit über 300 ehrenamtlichen Beraterinnen, die sich hier an 11 Caritas-Standorten engagieren.
Zuerst haben wir erstmal so Grundinformationen, dass auch die Jugendlichen wirklich wissen, worauf lasse ich mich hier ein, was ist U25, wie läuft das Ganze ab. Dann natürlich muss man dann auch gucken, okay, wie akut ist die Suizidalität, wie stark sind Suizidgedanken. Aber ich glaube, so die Grundhaltung, mit der man reingeht, ist einfach, du darfst hier einfach sein, du bist nicht alleine und das ist dein Ort. Und du darfst hier deine Gefühle und Gedanken einfach rauslassen.
Ein antwortendes Tagebuch, das will U25 sein, für Jugendliche, denen es schlecht geht, die Selbstmordgedanken haben. Kein Randgruppenphänomen. Suizide sind in Deutschland die häufigste Todesursache der unter 25-Jährigen. Das erklärt Isabel Dulek, Teamleiterin am U25-Standort in Nürnberg.
Wir sind ein rein online-basiertes Programm. Die Jugendlichen, also der Anlass, dass sie sich an uns wenden, sind die Suizidgedanken. Der Grund für die Suizidgedanken sind natürlich ganz viele andere Dinge. Schwierige Lebenssituationen, es können auch psychische Erkrankungen dahinter stecken, soziale Schwierigkeiten, Erfahrungen mit Mobbing, Einsamkeit, ganz großes Thema bei vielen Jugendlichen. Das ist oft dann alles, was erst im weiteren Verlauf der Beratung ans Licht kommt.
Heute verbringen Jugendliche im Schnitt über 70 Stunden pro Woche im Netz, schauen dem vermeintlichen Traumleben von Influencern zu, vergleichen sich mit Menschen, die sie kennen oder mit völlig Fremden, wetteifern um Follower und Likes.
Also viele Jugendliche haben eben diesen Leistungsdruck und ziehen dann manchmal die falschen Schlussfolgerungen, dass sie denken, ich bin nicht erfolgreich, ich bin nicht beliebt, ich habe keinen großen Freundeskreis, ich bin ein absoluter Loser und deswegen kann ich mich auch gleich umbringen. Und dann ist es ganz oft auch an uns zu sagen, du bist wertvoll, genauso wie jeder Mensch in dieser Gesellschaft wertvoll ist, egal wie leistungsfähig er oder sie ist, egal wie erfolgreich er oder sie ist. Das ist also auch eine Botschaft, die wir uns wünschen, auch noch viel mehr in die Gesellschaft zu tragen.
Neben den persönlichen Gründen machen auch die äußeren Umstände jungen Menschen zu schaffen. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Lage im Nahen Osten, der Klimawandel. Es ist die Generation Krise. Der Beratungsbedarf ist daher enorm. Einen Großteil der Zeit steht die Ampel für neue Klienten auf Rot. Bei U25 handelt es sich um eine sogenannte Peer-Beratung. Sie basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass der Erfolg psychosozialer Beratung vor allem von der Beziehung zwischen Berater und Ratsucher abhängt. Da Menschen in einer altersmäßig vergleichbaren Lebenssituation besser eine Beziehung zueinander aufbauen können, werden Jugendliche gemäß dem Namen U25 bei der Caritas auch von jungen Erwachsenen beraten, erklärt Letizia.
Ich glaube, die Vorstellungen für Ratsuchende, ich schreibe da jemanden in meinem Alter, der versteht vielleicht eher, wie es mir gerade geht. Der ist vielleicht gerade auch in einer Prüfungsphase oder der versteht, wie das ist, wenn ich lange Schule habe und dann muss ich auch noch lernen und dann geht es mir noch schlecht. Also ich glaube, man hat das Gefühl, da ist jemand, der ist gerade in einer Lebensphase, die ähnlich ist wie ich. Die sind im gleichen Alter wie meine Freunde, ich kann mich eher öffnen.
Zusätzlich garantiert die Online-Beratung absolute Anonymität. Auch das hat einen positiven Einfluss auf die Klienten, erklärt Teamleiterin Dulek.
Und dadurch sparen sie sich natürlich auch ganz viel. Sie sparen sich das Abklopfen, sie sparen sich den Smalltalk, sie sparen es sich, ein Bild von sich zu erstellen, weil das sowieso alles nicht zählt online. Und das heißt eben, ganz oft schreiben uns die Jugendlichen auch schon in den ersten Mails Dinge, die man in der Vorortberatung vielleicht erst nach Monaten erfahren würde.
Peers wie Letizia begleiten dabei immer persönlich einzelne Ratsuchende. Der Zeitraum reicht dabei von einzelnen Gesprächen bis hin zu mehreren Jahren.
Was auch irgendwie so schön ist bei uns in der Beratung, ist, dass das manchmal der erste Schritt ist. Also das erste, ich kann es noch keinem erzählen, ich kann noch zu keinem Psychologen gehen oder irgendwas. Und dass die dann bei uns eben eine positive Erfahrung machen und dadurch dann manchmal dafür bereit sind, sich noch irgendwo anders hinzuwenden.
Die erste Mail beantworten die Berater nach spätestens 48 Stunden. Danach dauert es maximal eine Woche. Die Antworten sollen Hand und Fuß haben und dem Motto von U25 entsprechen, das da lautet, du bist mir wichtig. Im Falle akuter Suizidalität antworten die Berater auch schneller und nicht allein. Isabel Dulek ist als Sozialpädagogin eine von zwei Hauptamtlichen. Sie helfen den Peer-Beratern mit ihrer fachlichen Expertise und lesen auch über jede Nachricht, die geschrieben wird, noch einmal drüber. Zum Ausbildungsstart können Ehrenamtliche zwischen 16 und 24 Jahre alt sein. Peer-Beraterin Letizia ist inzwischen selbst studierte Psychologin. Eine solche Zusatzqualifikation ist aber kein Muss. Basis der Beratungsfähigkeit ist eine 32-stündige Ausbildung bei U25.
Da lernt man eben auch psychische Erkrankungen kennen. Man lernt das ganze Mail-Beratungssystem kennen. Man setzt sich mit sich selbst nochmal auseinander, mit dem Thema Suizidalität. Also ich finde eher, dass U25 mir da in meiner Profession nochmal ganz arg geholfen hat. Weil ich dann im Studium wirklich schon gemerkt habe, okay, so wäre es also, wenn ich dann mal Psychologin arbeite.
Rund 1500 Klienten finden bei U25 jedes Jahr Rat. Der Standort in Nürnberg hat aber weiterhin nur Projektstatus und muss regelmäßig um die Finanzierung des Programms kämpfen. Deshalb wünschen sich die Verantwortlichen von der Politik eine verlässlichere Förderung. Ihre Botschaft, Suizide sind in sehr vielen Fällen verhinderbar.
Einen ausführlichen Beitrag zur Arbeit von U25 und wie die Beratung der Caritas mit Digital Streetworkern des Bayerischen Jugendrings zusammenarbeitet, hören Sie im Podcast Total Sozial auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Und heute von der Nürnberger Spielwarenmesse, wo wieder hunderte von Neuheiten vorgestellt werden, auch im Brettspielbereich. Und ich habe mir ein wirklich klitzekleines Kartenspiel ausgesucht. Flip 7. Anna vom Verlag Kosmos, worum geht's da?
Es ist super simpel. Man bekommt immer verdeckt eine Karte angeboten und dann wird einem die Frage gestellt, möchtest du diese Karte behalten oder möchtest du passen? Das Ding ist nämlich, das sind Zahlenkarten und sobald ich eine Zahl doppelt habe, ist das Spiel für mich vorbei. Das heißt, man hat einen kleinen Suchtfaktor drin. Die Karten geben auch jeweils so viele Punkte, wie sie anzeigen. Das heißt, die 12 gibt 12 Punkte, ist aber auch 12 Mal im Spiel. Das heißt, ich stehe immer vor der Wahl, riskiere ich meine Punkte oder mache ich noch weiter?
Ihr werbt mit dem Slogan das beste Kartenspiel aller Zeiten. Da lehnt ihr euch aber ganz schön weit aus dem Fenster.
Ja, aber es trifft zu, weil man kann es wirklich immer und überall und mit ganz, ganz vielen Personen spielen. Tatsächlich mit bis zu 18 Personen.
Und ab 8 Jahren spielbar, das heißt auch schon Jüngere können mitmachen.
Genau, da kann die ganze Familie mitspielen.
Flip 7 vom Verlag Kosmos, eine der Neuheiten von der Nürnberger Spielwarenmesse und demnächst im Handel erhältlich.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.